Künstliche Intelligenz ist schon aus vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr wegzudenken. In der Medizin beispielsweise, aber auch in der Industrie, um Arbeits- und Produktionsabläufe zu optimieren. Ja, und es sind die großen US-Tech-Unternehmen, die hier ganz vorne mitspielen. Auch Elon Musk gehört dazu. KI braucht vor allem eins, unglaublich viel Rechenleistung. Und der Tech-Milliardär plant deshalb gigantische Rechenzentren, nicht etwa hier auf der Erde, sondern im Weltall. Am Telefon ist jetzt Antje Nützol. Sie forscht zur Weltraumsicherheit an der Universität der Bundeswehr in München. Schönen guten Tag, Frau Nützol.
Schönen guten Tag, Herr Kemp.
Datenzentren ins Weltall outsourcen, das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Science Fiction. Wie realistisch ist das denn?
Nun, ich würde das als sehr realistisch einschätzen, weil diese Pläne ja nicht nur von Elon Musk betrieben werden. Also auch Google hat sowas angekündigt, Amazon oder auch die Alibaba-Gruppe in China. Das heißt, es ist ein Thema, was man sieht und wo man eben versuchen möchte, verschiedene Probleme, die man hier auf der Erde hat, im Weltraum anders anzugehen.
Probleme auf der Erde, was sind das für Probleme?
Nun, Sie hatten ja schon angesprochen, die massive Energieleistung, die man braucht, auch die Kühlung der Rechenzentren, das könnte man im Weltraum eben anderes angehen. Sie könnten ganz anders die Abwärme im Weltraum abfangen und vor allen Dingen aber auch hätten Sie permanente Energieversorgung durch Solarpaneele, wenn Sie ins sonnensynchrone Orbit gehen.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, das ist eigentlich die bessere Wahl.
Es ist eine andere Variante, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so, dass alles gelöst wäre. Natürlich haben Sie immer noch den großen Kostenfaktor der sogenannten Launching-Kosten. Also Sie müssen natürlich diese Systeme in den Weltraum bringen. Sie müssen auch untereinander kommunizieren und auch lösen, wie diese eben dann auch die Daten auf die Erde wieder übertragen.
Genau, das wäre nämlich meine wichtige Frage. Wie soll denn so eine Datenverarbeitung im Weltall funktionieren? Wie sollen die Daten von da auf die Erde kommen?
Nun, der Vorteil ist, dass sie teilweise Daten schon im Weltraum verarbeiten, dann eben nur die verarbeiteten Daten auf die Erde bringen. Das wird auch an Laserkommunikation gearbeitet und dass sie eben da die Datenmenge dann zurück auf die Erde bringen, dass diese Rechenzentren im Weltraum auch untereinander arbeiten und beispielsweise Daten, die eben auch von Satellitensystemen erhoben werden, schon im Weltraum verarbeitet werden und erst dann die verarbeiteten und damit geringeren Daten zurück auf die Erde transferiert werden.
Jetzt ist ja Elon Musk, wie wir ihn kennen, ein milliardenschwerer Unternehmer. Was meinen Sie, will er mit diesen Plänen fürs Weltall möglicherweise vor allem in erster Linie seine Investoren beeindrucken?
Und ich glaube, es ist einfach auch eine logische Fortsetzung dessen, was er gemacht hat, dass er eben andere Ziele hat. Er hat eben den Vorteil, wenn er jetzt sein AI-Unternehmen mit SpaceX zusammenführt, dass er dann da eben auch die Kapazitäten hat, die Systeme selber in den Weltraum zu bringen. Wir haben ja bei Starlink gesehen, dass ihm das einen massiven Wettbewerbsvorteil gegeben hat und auch ein Kostenfaktor ist.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, er hat sein Raumfahrtunternehmen zusammengeführt mit seinem KI-Startup, hat also da die Nase vorn. Was meinen Sie, sichert er sich da gerade auch die Macht im All? Denn es ist ja auch ein Gebiet, sage ich mal, wo ja auch Großmächte wie die USA und Russland und auch China großes Interesse haben, da präsent zu sein.
Nun, man muss einfach konstatieren, dass er bereits jetzt einen großen Einfluss hat. SpaceX und Starlink sind einfach dominante Unternehmen im Weltraum. Wenn Sie sich anschauen, dass von 14.000 aktiven Satelliten 8.000 bis 9.000 zu Starlink gehören, dass von den Launchen letztes Jahr, also die USA hat über die Hälfte der gesamten Raketenstarts letztes Jahr durchgeführt und davon wurden über 90% von SpaceX ausgeführt. Also das heißt, er hat bereits eine sehr dominante Stellung.
Dann gibt es aber noch gibt einige Probleme, die noch ungelöst sind. Ich nenne mal ein Beispiel. Wie geht man zum Beispiel technisch mit der Strahlung im Weltall um, die ja für Rechenchips schädlich ist? Was macht man da?
Das ist ein Problem, was noch gelöst werden muss. Man muss dann eben diese Chips abschirmen. Das wird sicherlich auch erst noch getestet werden müssen. Jetzt sind aber die Systeme und die Satelliten von SpaceX bisher gar nicht auf eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt. Also selbst die Starlink-Satelliten werden mittlerweile nach 3 Jahren bereits ausgetauscht. Also das heißt, man geht hier gar nicht davon aus, dass sie sehr lange im Weltraum sind, sondern dass man eben rotierend sie austauschen kann und damit eben aber auch die schnellen Innovationszyklen, die es mittlerweile gibt, abbilden kann.
Jetzt letzte Frage an Sie. Das ist ja mit enormen Kosten verbunden. Man muss da Milliarden investieren. Spielt denn dieses Geld irgendwann auch wieder die Kasse ein?
Nun, davon geht man aus. Also das ist ein Unternehmen, was eben davon ausgeht, dass es wirtschaftlich ist. Wir haben das ja auch, wie gesagt, bei Starlink hat es funktioniert. Mittlerweile generiert SpaceX einen Großteil seines Umsatzes eben auch über Starlink.
Das sagt Antje Nützold, sie forscht zur Weltraumsicherheit an der Uni der Bundeswehr in München. Frau Nützold, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.